Wir wollen uns anschauen, die Haftarah zu, wenn man will, zu Parashat Ekev. Aber wir wissen natürlich, dass derzeit die Haftarot nicht nach der Parashah gehen, sondern wir sind bei den sieben Haftarot des Trostes in der Nummer zwei. Wir haben den Anfang der Haftarot des Trostes übersprungen, insofern wir letzte Woche einen Shiur über eine andere Haftara gemacht haben, nämlich über eine von Tisha B'Av. Und darum ist die gar nicht vorgekommen in unserer Reihe jetzt. Aber ihr wisst natürlich, letzte Woche war dieses berühmte Nachamu, Nachamu Ami von Jesaja Kapitel 40, Anfang Kapitel 40, dass diese sieben Haftarot des Trostes, die wir jetzt bis Rosh Hashanah bekommen, eröffnen. Und diese sieben sind alle aus Jesaja. Und sie sind allerdings, wenn sie jetzt aus Haftarot kommen und man nicht einfach das Buch Jesaja lernt, dann sind sie schon so aufgebaut, dass sie als Haftarot des Trostes einen gewissen Aufbau haben. Ich könnte auf den ersten Blick sagen, na gut, sie sind alle aus den hinteren Kapiteln von Jesaja, wo Jesaja sehr viel ankündigt, dass eine messianische Zeit möglich ist, er auch viel motiviert, er auch viel Hoffnung gibt. Und das ist ja genau das, was wir suchen. Und wir könnten auf den ersten Blick meinen, na ja, wir machen sozusagen eine Art von Kurzfassung, indem wir einige Ausschnitte aus dem Jesaja lesen. Aber es ist so, dass wir nächste und übernächste Woche feststellen werden, dass diese Kapitel so ausgewählt wurden, dass sie nicht in der Reihenfolge kommen müssen, in der sie im Text stehen. Momentan tun sie das. Wir haben letzte Woche als Haftarah gelesen, Nachamu, Nachamu, Ami, das ist Jesaja Anfang Kapitel 40. Und diese Woche bekommen wir Jesaja 49, 14. Bis 51,3, übrigens ein relativ langer Text. Und da könnte man meinen, okay, das geht in der Reihenfolge dem Jesaja entlang. Allerdings, nächste und übernächste Woche werden wir sehen, dass es nicht hält, dieses System. Weil nächste Woche lesen wir Kapitel 54 und dann lesen wir bei Parashat Shoftim Kapitel 51. Also offensichtlich ist es das nicht. Sondern das, was es ist, ist, dass diese Haftarot auch ausgewählt wurden in ihrer Reihenfolge, um aufzubauen dieses Konzept des Trostes. Und letzte Woche hatten wir zunächst einmal, dass überhaupt nach der Zerstörung, nach der Katastrophe, nachdem alles da niedergelegen ist, eine Botschaft kommen muss an Menschen, Leute, es gibt wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist Zeit, wieder aufzustehen, das Leben geht weiter und es wird möglich sein, dass eine große Zukunft kommt. Das war die Botschaft der Haftarah letzte Woche, die wir uns nicht so genau angeschaut haben, aber damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Und die Haftarah jetzt, aus dem 49., Ende 49. Kapitel von Jesaja, wir steigen ein bei 49, 14, für die, die den Text bei sich haben, die tut etwas anderes. Die tut nämlich nicht nur trösten und motivieren, sondern die geht jetzt einen Schritt weiter. Die geht jetzt einen Schritt weiter, indem sie sozusagen die Probleme bespricht, die bei diesem Gedanken, aha, jetzt war irgendeine Katastrophe, die wir selber verursacht haben, weil wir es eigentlich verbockt haben mit unserer Averes. Und jetzt sagt Gott aber, das ist jetzt passiert und jetzt geht es wieder aufwärts und jetzt steh auf und wir wollen weitermachen. Ja, da gibt es dann eine Art von Gegenreaktion der Menschen, dass Menschen sagen, ja, aber so einfach funktioniert das doch jetzt gar nicht. Es gibt die Gegenargumente. Und diese Haftarah, die wir jetzt haben, sind Kapitel, die auf die potenziellen Gegenargumente sozusagen eingehen. Und darum eröffnet es auch so. Es eröffnet mit, Gott hat uns verlassen. Es eröffnet mit einer Behauptung, dass Menschen sagen, Vatomer Zion, Asavani Hashem. Zion sagt, Hashem hat mich verlassen und mein Herr hat mich vergessen. Das ist hier auch gleichzeitig die Überschrift für das, wovon die folgenden Abschnitte handeln werden. Das Thema unserer Abfahrt ist, Menschen sagen, obwohl letzte Woche die Botschaft kam, Leute, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, es kann wieder eine große Zukunft geben, wenn ihr es jetzt richtig macht, dass Leute es nicht gleich schaffen, das zu akzeptieren und sagen, naja, aber es ist nicht so. Und darauf geht diese Haftarah ein, indem sie die Beziehung zwischen Amisrael und Gott bespricht. Und wir werden uns anschauen, von welchen Blickwinkeln sie es bespricht und von welchen Blickwinkeln sie es interessanterweise auch nicht bespricht. Wir haben nämlich eine Perspektive in diesem Text so gut wie nicht, außer in dem einen Satz, der hier eröffnet hat. Wir haben hier nicht die Perspektive von, die Menschen sind gefälligst die Diener, die Knechte Gottes. Das ist das, was hier am wenigsten die Metapher ist. Wir kennen aus biblischen Texten viele Metaphern für das Verhältnis zwischen Am Israel und Hashem. Eines davon ist das von König und Evet. Wir sind die Avadim, Gott ist der König, wir haben zu tun, was Gott von uns verlangt. Das wird sehr, sehr oft in verschiedenen Texten betont. Ist hier genau das, was dieser Text vermeidet. Dieser Text will die anderen Bilder bringen. Die anderen Bilder sind die Beziehung, die Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Und ein Bild, das wir natürlich auch immer wieder haben, sind die Israel als Kinder Gottes. Und das ist das, was die Haftarah hier betont. Und wir werden ein bisschen sehen, dass ziemlich oft in diesem Text irgendetwas gesagt wird, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so. Weil der Text reagiert auf falsche Vorstellungen. Und daher immer wieder eine Wortwahl hat, so und so ist es nicht, wie ihr glaubt. Und was auch mir in dem Text aufgefallen ist, rein vom Sprachlichen her, dass dieser Text in seinen sprachlichen Formulierungen sehr, sehr oft ein Du, die zweite Person, die direkte Ansprache mit Du, deine und so weiter betont, wo es vielleicht nicht um jeden Preis notwendig wäre, den Satz so zu formulieren. Wir haben hier ständig Vokabeln mit den Eigentlichendungen, weil alles Mögliche dein ist. Und das soll wohl auch ein bisschen hier die Beziehung zwischen Gott und Am Israel betonen. Schauen wir uns ein kleines bisschen an, welche Punkte hier aufgelistet sind. Der Text ist relativ lang, also wir werden vielleicht eher mal durchgehen und schauen, was sind die Themen, die hier vorkommen. Und wir haben gesagt, der Eröffnungssatz ist die Behauptung. Zion sagt, Hashem hat mich verlassen, es wird nichts mehr. Ich bleibe drauf, ich kann nicht mehr. Hashem hat mich verlassen. Und jetzt kommt als erste Reaktion darauf, das geht nicht, weil wir sind schließlich Kinder Gottes. Und Eltern und Kinder, das lässt sich nicht ändern. Man kann sich Eltern oder Kinder, wenn sie mal da sind, nicht aussuchen. Also es geht nicht. Ja? Eine Ehe kann man scheiden. Aber man kann nicht sagen, ich suche jetzt eine andere Mutter oder einen anderen Vater, das geht so nicht. Wir wissen alle, es gibt im Leben leider manchmal Fälle, wo eine Familie nicht funktioniert. Aber man kann trotzdem nicht verleugnen, wer der eigene Vater ist. Und das ist das, was in diesem Maschall hier genannt ist. Dass gesagt wird, ja, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Vergisst sie sich zu erbarmen des Kindes ihres Bauches? Und dann wird gesagt, naja, bei Menschen kann das vielleicht passieren. Es kann schon sein, dass die ihr mal vergessen. Aber ich, nämlich Gott, ich vergesse dich nicht. Also, wir haben hier das Bild von einer Beziehung zwischen Am Israel und Hashem, die nicht auflösbar ist. Weil es eine Eltern-Kind-Beziehung ist. Es wird dann ausgestaltet, ich habe dich doch eingraviert auf meinen Handflächen und deine Mauern, das können Chomot sind Mauern, so wie Stadtmauern, die sind nämlich gleichgültig. Und alle, die dich niederrissen, die werden jetzt von dir weggehen. Also Gott wird das regeln, dass es gelingt, dass die Feinde sich entfernen. Und es kommt dann ein interessantes Bild, das in Vers 19. Ich versuche jetzt ein bisschen zu springen, damit wir einen Überblick zusammenbringen. In Vers 19 ist ein Satz, der schwer zu übersetzen. Das Wort, das schwer zu übersetzen, ist ein ganz ein einfaches Wort. Das ist das Wörtchen Ki. Wir wissen alle, was Ki bedeutet. Wir wissen aber auch alle, dass Ki mehrere Bedeutungen haben kann. Also je nachdem, ob ich dieses Ki mit denn oder mit das oder mit damit übersetze, ergibt der Satz einen anderen Sinn. Es fängt an mit, denn deine Ruinen und deine verwüsteten Orte und das Land wurden mir zerstört. Übrigens auch wieder dieses viele dein, dein und für dich. Ki Chorvotayich, deine Ruinen. Und Shomemotayich, deine verwüsteten Städten. Der Satz wäre auch formulierbar, wenn hier steht, die Orte in deinem Land und verschiedene Städten wurden zerstört. Ich muss bei jedem Wort eine Eigentendung anhängen. Aber der Prophet musste schon, weil das ist, was hier betont wird, dass Gott zum Volk sagt, du, wir haben eine Beziehung miteinander. Und das Land, das zerstört wurde, wieder es wurde dir zerstört. Das Land und diese Orte wurden dir, es ist Mehrzahl, also es muss sich auf das Ganze beziehen, diese Orte wurden dir zerstört. Sie wurden deinetwegen oder um deinetwegen sozusagen für dich zerstört und nicht irgendwie. Ki, und das ist jetzt das schwierige Ki, ki ata tetzri miyoshef verachoku mivalayich. Wieder mivalayich, deine Bedränger. Nicht irgendwelche Bedränger, sondern deine Bedränger. Hier endet dauernd irgendein Wort auf Ayich. Und wie heißt das jetzt? Es gibt hier verschiedene Interpretationen, was dieser Satz heißt. Auch das Zara von Tetzri kann man verschieden interpretieren. Ich gehe jetzt ein bisschen nach dem Radak, aber es gibt auch andere Übersetzungen. Diese Orte, die wurden zerstört, damit, ich sage es einmal damit bei diesem Ki, aber man könnte auch weil oder das sagen, je nachdem, was man will, dass der Satz bedeutet. Weil jetzt wird es so sein, dass es eng wird, Zara als Enge, nicht als Notleiden, sondern als Enge, dass es eng wird, wenn du sie besiedeln wirst. Und deine Bedränger sind fern. Und diese Lesart ist deshalb sinnvoll, glaube ich. Also das hat nicht einfach nur der Radak sich so ausgedacht, weil es sehr zu dem passt, wie es weitergeht. In Vers 20. Od Yomrube Osnayich, übrigens wieder deine Ohren, ja. Die Kinder, deine Kinder werden noch sagen, die Bneshi Kulayich, die Kinder deiner Trauer, Shakul ist Trauer im Sinn von, man hat etwas verloren. Und hier ist angespielt auf keine Kinder haben. Man dachte nach der Zerstörung, jetzt ist die nächste Generation dahin, jetzt sind auch keine Kinder mehr da durch den Krieg, durch die Zerstörung. Und was passiert aber? Es wird so viele Kinder in den kommenden Generationen geben, dass es eng wird im Land. Und die sagen, ich brauche ein bisschen mehr Platz, mach Raum, um mich anzusiedeln. Und du wirst staunen, du wirst das gar nicht verstehen. Vers 21, du wirst in deinem Herzen sagen, er hat mir diese Kinder gezeugt, die waren noch gar nicht da. Ich habe gerade einen Krieg überlebt, die sind alle umgekommen. Ich war doch die ohne Kinder, ich war doch die in Trauer. Und ich war im Exil und ich bin herumgestreut in der Welt und habe nicht einmal eine Stätte gehabt und schon gar nicht irgendwelche Hoffnungen auf die Zukunft. Die Kinder sind ja natürlich auch eine Metapher für die Zukunft. Und wer hat überhaupt großgezogen? Ich war doch ganz alleine. Und da ist übrigens ein Absatz aus am Ende von Vers 21, ein kleiner, da ist so ein kleines Pay-in-Text, für die, die einen Text mit den Absätzen haben. Und jetzt sagt Hashem, ja, ich kann das alles machen. Ich kann meine Hand gegen die Nationen erheben, die euch besiegt haben. Und ich kann dafür sorgen, dass diejenigen sind, die sich um eure Kinder sogar kümmern werden, anstatt euch zu verfolgen. Und dann kommt eine Frage in Vers 24, wer geht das denn? Der Vers 24 stellt dann einfach die vernünftige, sachliche Frage, naja, kann denn Beute genommen werden vom Mächtigen? Können denn Gefangene von denen, die gewonnen haben, den Krieg befreit werden? Und Gott sagt, ja sicher, ich kann, wenn ich will, dann kann ich. Das ist eine Anspielung darauf, dass Dinge in der Welt sich so entwickeln können, wenn der liebe Gott es will, wie man es vorher nicht vorhergesagt hätte. Man glaubt, irgendwelche Weltreiche und Weltmächte sind in den Stein gemeißelt und bestehen für ewig und plötzlich brechen sie zusammen. Wenn Gott will, geht das natürlich alles. Das endet dann mit einem ziemlich argen Bild, dass diese Unterdrücker an ihren eigenen Taten eines Tages leiden werden. Dann kommt der nächste Absatz, der fängt an mit Vers 50, mit Kapitel 50. Bei Kapitel 50 haben auch wir einen kleinen Absatz. Und jetzt kommt ein anderes Motiv. Das Motiv, das wir bisher hatten, war die Eltern-Kind-Beziehung und dass Gott das, die Macht hat, das alles zu richten. Du brauchst nicht glauben, er kann das nicht, Gott kann das natürlich. Und jetzt kommt ein anderes Motiv, nämlich die Mann-Frau-Beziehung. Jetzt kommt die berühmte Frage, das ist eine berühmte Stelle, die auch viel zitiert wird, 50.1. Wo ist denn dein Scheidungsbrief? Im Tanach gibt es das Wort Get nicht, das heißt Sefer Ketut in der Tora und auch bei Jesaja. Wo ist denn ein Sefer Ketut? Wo ist denn ein Get? Wir haben hier das Bild von einer Beziehung, einer Ehe, die gescheitert ist. Und wo jetzt aber Gott sagt, Moment mal, ich hab dich gar nicht geschieden. Wo ist denn dein Get? Weiß einmal nach, wo hast du denn den Scheidungsbrief? Das bezieht sich immer noch auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Zion sagt, Hashem hat mich verlassen. Und der eine Einwand war, Moment mal, ihr seid Kinder. Der andere Einwand ist jetzt, Moment mal, wenn du eine geschiedene Ehefrau bist, hast du ein Scheidungsdokument. Vielleicht war da gar keine Scheidung. Es geht dann allerdings eigentlich in das Bild hinein, in der Bildsprache von einer Wiederverheiratung, weil es heißt dann so schön, ich muss jetzt schauen, an welcher Stelle genau, dass sie geschmückt sein wird wie eine Braut. Das ist, glaube ich, noch ein kleines Stück weiter oben. Es gibt irgendwo im Text diese Metapher von, sie wird geschmückt sein wie die Braut. Also es ist nicht, also das Bild einer Scheidung ist vielleicht schon eine, die stattgefunden hat, weil Am Israel diese Verhalten hat, stattgefunden hat, jetzt muss ich auch mal eine Weile rauswerfen, aber es kommt dann wieder zu einer Vereinigung. Das ist der nächste Abschnitt, also am Anfang vom Kapitel 50. Und hier spricht dann der Prophet eine Weile in der Ich-Person, wo dann die Frage ist, ist das jetzt Jesaja, der in der Ich-Person spricht, oder ist das die Stimme Gottes selbst? Wir haben gleich in Kapitel 50,2 die Anklage. Ich war ja da und hätte versucht, mit euch zu reden über den falschen Weg, den ihr macht, aber es ist kein Mensch gekommen. Ich habe gerufen und keiner hat geantwortet. Wie konnte das passieren? Also hier wird ein bisschen... Wir haben gesagt, wir sind Haftarot des Trostes und hier ist das aber kein Trostthema, sondern hier kommt etwas anderes hinein, nämlich, dass man auch ein bisschen analysiert, was ist eigentlich passiert? Wieso haben die Menschen nicht rechtzeitig reagiert? Hier ist einiges auch an Mahnung inbegriffen. Wir werden sehen, dass die Haftara am Schluss ganz hundertprozentig eindeutig beim Trost mündet. Aber es ist nicht so wie letzte Woche. Letzte Woche ging der Text in erster Linie darum, genug getrauert, jetzt müsst ihr euch mal erheben und da war im Vordergrund die Motivation. Jetzt kommt schon ein bisschen die Frage nach einer Analyse im Detail, was ist denn eigentlich so schiefgegangen? Naja, ich habe dich deshalb verstoßen, weil du dich so aufgeführt hast und da war diese Sache, dass ich gerufen hätte und es hat keiner reagiert. Wie konnte denn das passieren? Das ist nicht groß, das ist eigentlich eine Analyse, wie sind wir dahergekommen und wie machen wir es in Zukunft besser? Und dann heißt es, dass Gott in der Lage ist, die Sprache zu geben, um zu lernen. Der Vers 4 von Kapitel 50 ist ein bisschen schwer, wieder einer. Es gibt ja einige Sätze, die schwer zu übersetzen. Also insofern nicht schwer zu übersetzen von den Wörtern, das manchmal auch. Aber wenn die Wörter kein Problem sind, dass man verschiedene Richtungen interpretieren kann, was das jetzt eigentlich heißt. Und hier gibt es in Vers 4 dieses Bild von Hashem hat mir gegeben, Leshon Limudim, eine Zunge oder eine Sprache des Lernens. Lada'at, zu wissen auch, mit Worten, für den, der müde ist, der meint, ich schaffe das nicht. Aber wenn man nachdenkt, wenn man lernt, wenn man studiert, dann kommt man drauf, dass Gott doch derjenige ist, der auch unser Ohr geöffnet hat, im nächsten Pasuk, im Pasuk Hey. Und ich war ja diejenige, die rebellisch war und mich abgewandt hat. Also kann ich nicht sagen, Gott hat mich verlassen, er hätte mich ja gar nicht verlassen, wenn es nicht ich selbst verbockt hätte. Also hier kommt diese durchaus ernstere Analyse hinein, um zu sagen, ja Moment mal, es ist ja gar nicht so, dass Hashem uns rauswerfen wollte, sondern das musste er machen, weil wir uns so aufgeführt haben. Aber dann habe ich die Schlussfolgerung, und das ist wieder der Teil des Trostes hier, wenn Hashem es nicht wollte, dann gibt es so die Möglichkeit, da muss nur ich mich bessern und dann können wir das alles wieder einbringen. Und darauf die Erkenntnis, dass Gott durchaus derjenige ist, der helfen wird. Mit dem mündet dann dieser Teil. Interessant ist das auch in Pasuk Yud, Vers 10 von Kapitel 50, angesprochen wird die Gottesfurcht als eine Voraussetzung, als etwas, das jetzt gefragt ist. Mibachen Yireh Hashem, wer unter euch ist der, der gottesfürchtig ist, der bereit ist, die Stimme zu hören, die der Prophet hier vermittelt, obwohl er in einer gewissen Dunkelheit wandelt. Asher halach hashichim, obwohl er in der Dunkelheit wandelt, be'en nogalo, und es ist ihm keine Leuchte. Übrigens lo, es ist ihm keine Leuchte. Es steht hier nicht, es gibt weit und breit kein Licht am Horizont, sondern derjenige Mensch, der gerade auf Zoras ist, der sitzt gerade nicht. Er hat es nicht. Yiftach b'shem Hashem, der soll Sicherheit haben in Hashem, weil Yishu velokim, und er wird Rettung haben, eine Stütze haben in Gott. Also hier ist auch etwas angesprochen, nicht nur, dass wir getröstet werden, ja, wir sind so arm und es soll jetzt alles wieder gut werden, wie man sich groß oberflächlich mal definiert, sondern hier ist auch angesprochen, was wir einbringen sollen von unserer Seite. Wir sollen gottesfürchtig sein, und durch diese Gottesfurcht kommt aber auch das Vertrauen, dass dann, wenn es noch dunkel ausschaut, irgendwie haben wir letzte Woche zwar schon gelernt, es gibt das nicht am Ende des Tunnels, aber wir wissen noch nicht genau, wann wir dort sind, dann hilft es, sich auf Gott zu stützen. Und das mündet dann in eine Aufforderung, auf Gottes Stimme zu hören. Und dann kommt, das ist 51.2, also 51.1 fängt der neue Absatz an, aber in 51.2 wird klar, worum es geht. Dann kommt das nächste Motiv. Wir hatten drei Motive, also zwei Motive hatten wir schon, das ist das dritte. Warum es falsch ist, zu sagen, Gott hat uns verlassen. Wir hatten das Motiv, es sind Kinder, das geht gar nicht, das Verlassen. Wir hatten das Motiv, okay, in eine Partnerschaft, eine Ehe kann man scheiden, aber da war gar keine Scheidung, oder vielleicht machen wir das rückgängig mit der Scheidung. Und jetzt kommt etwas Neues. Jetzt kommt das Motiv, die Urväter. Da war doch mal ein Abraham und eine gewisse Sarah. Übrigens sind beide zitiert, durchaus schön parathetisch. Habito, das ist 51.2. Habito el Abraham, Abichem, schaut auf Abraham, euren Vater, el Sarah und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn der war gerade einmal ein Einzelner, dieser Abraham. Der hatte nicht ein großes Volk hinter sich. Wir wissen, Abraham war wohlhabend und hatte einen Haushalt. Aber der groß war, weil er wohlhabend war. Aber das war Hauspersonal. Und er hatte weder eine Familie noch einen ganzen Stamm, noch ein ganzes Volk, das er angeführt hätte, wie Gott zu ihm gesagt hat, Lech Lecha. Und auf das wird hier ganz deutlich angespielt. Er war alleine. Und es ist doch auch gelungen. Alles so hier wird reagiert auf die Sorge, auf die Furcht. Man ist nach der Zerstörung so dezimiert, es sind so wenig Menschen da, wir sind jetzt als kleines Restlein von den Überlebenden so schwach und unbedeutend, aus uns kann ja nichts werden. Kommt Gott und sagt, na, da kann noch ganz, ganz viel werden. Schaut er an, der Abraham, der war auch nur einer, und wir wissen, was geworden ist. Und jetzt haben wir den Schluss, 51.3. Und jetzt wissen wir, warum das doch ein Hafterat des Trostes ist. Ki nicham Hashem Zion. Nicham kol, ich habe ein schlechtes Layout, Entschuldigung. Korboteha. Gott hat getröstet Zion und hat getröstet alle die Ruinen, die zerstörten Orte. Bei Yasem mit Barah, ihre Wüste, also die Wüste von Zion, ja, nicht auch hier wieder, ich könnte ja einfach sagen die Wüste, sondern es ist ihre Wüste, also alles wird hier in Beziehung gesetzt zu Zion oder zu Am Israel. Am Anfang hatten wir ja auch Vatomer Zion, Also auch wenn das hier vermeintlich nach der modernen Kapiteleinteilung in einem 49. Kapitel beginnt und in einem 51. Kapitel endet, wenn wir diese Nummern weglassen und uns auch den Text anschauen, sehen wir den Rahmen. Es fängt an mit der Formation und es endet unser Abschnitt mit Kinikam Hashem Zion. Also eigentlich, wenn man Kapitel einteilen würde, könnte man hier ein Kapitel machen, die Haftarah. Von Parashat Ekev ist ein Kapitel, das zusammenhängt und das einen Anfang und einen Schluss hat, die sich aufeinander beziehen. Und Gott hat gemacht ihre Wüste, nämlich die Wüste von Zion, und ihre Steppe, die Steppe von Zion, die Wüste wie einen Schmuck und die Arava, die Steppe wie einen Garten Gottes. Und Sason Simcha Yimatzeba, es wird in ihr gefunden werden, Sason und Simcha, Jubel und Freude. Todah veKol Zimra, Dank, interessant, der Dank ist auch vonnöten, Dank und Stimme des Lobgesangs. Also hier haben wir natürlich ganz deutlich den Schluss, der tröstlich ist, und passt das auch als Haftarah des Trostes. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es in sich mehr Aspekte hat. Es hat auch ein bisschen dieses Mahnende, jetzt musst du aufpassen mit der Gottesfurcht, du sollst jetzt keine falschen Gedanken haben, dass das alles eh nichts wird. Also der Mut ist nicht nur ein Mut zu sprechen, sondern viele Sätze in dieser Haftarah sind negativ formuliert mit irgendeinem, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so, weil es versucht auf die potenziell falschen Gedanken, die jetzt eintreten können, zu reagieren. Und offensichtlich ging also der liebe Gott von Anfang an davon aus, dass Menschen in Krisensituationen auch die Neigung haben, auf diese falschen Wege zu kommen und zu sagen, Gott hat uns verlassen, das wird eh nichts. Die Texte bei Jesaja sind ja, also in diesem Abschnitt von Jesaja, in den hinteren Kapiteln von Jesaja, die so viel über die messianische Zeit sprechen und so viele Hoffnungstexte haben, diese Texte sind ja ein bisschen zeitlos. Sie beziehen sich zwar natürlich zu Jesajas Leben auch auf eher konkrete Verhältnisse, aber auf konkrete Verhältnisse, die auch bei Jesaja noch ziemlich in der Zukunft gelegen sind, weil zu Jesajas Lebzeiten wusste zwar der Prophet, weil er das Wort Gottes gehört hat und gesehen hat, was da kommen wird an Schrecklichkeiten, aber die Leute haben sie ja in ihrem eigenen Leben noch gar nicht so wahrgenommen, das sagt schon, aber kein Vergleich zu dem, was dann bei der babylonischen Eroberung gekommen ist. Also diese Texte sind auch Texte, die so formuliert sind, dass sie nicht zu eng an einem historischen Ereignis hängen, sondern auch für uns heute auch etwas sagen, sonst wären sie auch nicht Teil des Tanach, das ist klar. Und in dem Sinn ist das, glaube ich, auch auf ein bisschen einer abstrakteren psychologischen Ebene ein Text, der uns ein bisschen sagt, wenn wir als ersten Schritt hatten, du musst jetzt einmal aufstehen, das Leben geht weiter und sei motiviert, dann kommt das zweite Schritt, ein bisschen die Analyse, die Gegenargumente zu entkräften und zu schauen, was gefragt ist, schon ein bisschen mehr im Detail. Gut. Das war das, was ich zur Haftarah bringen wollte.